Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des U-Land-Gymnasiums Tübingen. Mein heutiges Thema ist Chaozhou, eine deutsche Kolonie am Ende der Welt. Ich habe mir die Frage gestellt, warum sollte uns die deutsche Kolonialzeit heute noch etwas angehen? Dazu werde ich bei diesem Podcast unterstützt durch die stellvertretende Leiterin des Tübinger Stadtmuseums, Frau Dr. Eva-Marie Blattner. Harriet Müller, eine Studentin, die für Frau Blattner als helfende Hand tätig ist, und Hanna Burkhardt, ebenfalls eine Studentin, die bei dem Stadtmuseum unter Frau Blattner arbeitet und unseren Podcast bereichert. Aber bevor ich mit den Expertinnen ins Gespräch komme, möchte ich euch zuerst einen Einblick in das Thema geben und euch dafür fragen: Kolonialismus. Was löst dieser Begriff in euch aus? Wahrscheinlich fühlt ihr euch in das 19. und frühe 20. Jahrhundert zurückversetzt. Und vermutlich denkt ihr an die britische Kolonie in Indien, in Australien oder den französischen Imperialismus in Afrika. Aber wir brauchen gar nicht auf andere europäische Länder zu schauen, sondern können durchaus in Deutschland bleiben. Denn auch Deutschland, besser gesagt das Deutsche Kaiserreich, hatte Kolonien. Schließlich wollte man den anderen europäischen Großmächten in nichts nachstehen und die eigene weltpolitische Bedeutung zeigen. Ja klar, erinnert ihr euch jetzt vielleicht. Die Deutschen hatten ja in Afrika Kolonien, sogar ein riesiges Gebiet. Damals Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Neuguinea oder Deutsch-Samoa. Aber ist euch auch bewusst, dass Deutschland sich auch in Asien an einem Kolonieprojekt versucht hat? Vielleicht nicht. Diese kleine chinesische Kolonie des Deutschen Reiches wurde wie die anderen Kolonien auch unter militärischem Druck eingenommen, dann aber vom chinesischen Kaiserreich für 99 Jahre gepachtet. Natürlich nur pro forma. Denn die Pachtgebühr betrug 0 Reichsmark und Kaiser Wilhelm II. Betrachtete das Gebiet als ewig deutsch. Während die deutschen Kolonien in Afrika fast 5-mal so groß waren wie das Deutsche Reich, war diese chinesische Kolonie ziemlich klein. Nur ungefähr 560 Quadratkilometer war das Gebiet groß. Das ist ungefähr so groß wie der Landkreis Tübingen. Aber genau in diesem kleinen Flecken Land am Ende der Welt wollte das Deutsche Reich 1998 eine Kolonie gründen. Und zwar nicht irgendeine Kolonie, sondern eine sogenannte Musterkolonie. Musterkolonie war natürlich ein beschönigender Begriff. Die Kolonie wurde als Gegenpol zum britischen Hongkong entwickelt. Der Begriff sollte das Ziel ausdrücken, dass die Kolonie die Vorzeigekolonie im Deutschen Kaiserreich werden sollte. Außerdem sollte der Begriff zugleich als Verschleierung des kolonialen Charakters der deutschen Besetzung des chinesischen Gebietes dienen. Denn natürlich ging es dem Deutschen Reich vor allem um Eroberung, um Aufbau eines Militärstützpunktes und um Ausbeutung. Jetzt stellt sich aber die Frage, wieso hat man ausgerechnet ein kleines Gebiet am Rande Chinas, am Gelben Meer, für diese Musterkolonie ausgewählt? Naja, nun, einerseits waren viele andere Gebiete in Asien schon von anderen Ländern besetzt. Andererseits bot das Gebiet Chaozhou mit seinem Hafen tatsächlich eine sehr gut gelegene Bucht, die sich für den Aufbau eines starken Marine- und Handelsstützpunktes wirklich eignete. Damit dies verwirklicht werden konnte, schuf man in Chaozhou eine für die Kolonialgebiete einzigartige Verwaltungsebene. Denn diese wurde nicht, wie sonst üblich, von einer Handels- bzw. Kolonialgesellschaft oder vom Reichskolonialamt besetzt, sondern sie wurde dem Reichsmarineamt unterstellt. Das war ein kluger Schachzug, weil die Verwaltung so gut dafür aufgestellt war, sich um den Aufbau des Hafens, des Marinestützpunktes, der Sicherung des Handels und des Fortbestehens des Sicherheitsgebietes zu kümmern. Sicherheitsgebiet ist übrigens auch ein vom Kaiserreich erfundener Begriff, der das gleiche wie Kolonie ausdrückt, nur schöner klingen soll. An der Verwaltungsspitze des Sicherheitsgebietes stand ein Gouverneur, ein Captain zu See, der offiziell zwar von einem aus Chinesen bestehenden Rat beraten wurde, quasi aber Alleinherrscher von Chaozhou war. Damit Xiao Shu aber tatsächlich eine Musterkolonie werden konnte, bedurfte es mehr als ein Hafen und eine gute Verwaltung. Man wollte hier der Welt das deutsche technische Know-how präsentieren. Und so versorgte das Deutsche Reich Xiao Shu mit der modernsten Infrastruktur, mit guten Straßen, dem Aufbau eines Frischwasserversorgungssystems, einer funktionierenden Kanalisation. Die Deutschen errichteten sogar für die anzusiedelten deutschen Bevölkerung solide Häuser deutschen Baustils und kultivierten und bepflanzten das Gebiet nach deutschem Geschmack. Und um den Handel über das kleine Gebiet hinaus weiten das chinesische Gebiet zu ermöglichen, wurde die Shantung Eisenbahngesellschaft gegründet, die eine Eisenbahnlinie von Xiaoshu in das umliegende Shantung-Gebiet bauen sollte. Der Bau erfreute zwar die deutschen Unternehmen der Kolonie, aber traf bei den chinesischen Bürgern in Shantung auf großes Missfallen. Denn die Gesellschaft dachte nicht im Traum daran, die chinesischen Einwohner für den bebauten Boden zu entschädigen, sondern zog die Schienenbau in einem Affentempo durch, ohne sich um Umweltschäden oder andere einheimische Belange zu kümmern. Da man befürchtete, dass diese negative Stimmung gegen die Eisenbahn sich in Sabotageaktionen niederschlagen würde, mussten schließlich Soldaten zum Schutz der Bahnlinie abgestellt werden. Anfangs wenige, nach den Boxeraufständen, zu denen ich auch euch gleich noch was sagen werde, umso mehr. Die Musterkolonie sollte aber nicht nur die technischen Möglichkeiten des Deutschen Reiches zeigen, sondern auch die deutsche Kultur. Xiaoshu sollte eine Hochburg deutschen Wesens und deutschen Denkens in Asien sein, so ein Zeitgenosse. Um das zu bewerkstelligen, wurden zunächst einmal auf die Vermittlung deutscher Werte durch Bildung gesetzt. Schon ein Jahr nach der Besetzung Xiaoshus wurde die deutsche Schule in Tsingtau gegründet, die Stadt. Zuständig für die Aufsicht und den finanziellen Unterhalt war das Gouvernement von Xiaoshu. Erst wurde in Privathäusern unterrichtet, als die Schülerzahl aber stieg, wurde ein eigenes Schulhaus gebaut. In einem neu gegründeten Kloster wurden zudem eine kirchliche Mädchenschule errichtet, später sogar eine staatliche höhere Mädchenschule. Hinzu kamen Kindergärten und Grundschulen. Diese Schulen waren ausschließlich für den Unterricht deutscher Kinder zuständig. Für die Unterweisung der chinesischen Bevölkerung fühlten sich 10 von Missionsgesellschaften betriebenen Missionsschulen und später staatliche Volks- und Berufsschulen zuständig, denen neben deutschen Werten vor allem die Bekehrung der Einheimischen zum christlichen Glauben wichtig war. Ziel war, Zitat, das ganze Pachtgebiet mit deutschem Wissen und deutschem Geiste zu durchtränken, auf Geist und Charakter der chinesischen Kinder einzuwirken und somit gehorsame Arbeitskräftenachschub für die deutschen Werft- und die deutsche Eisenbahnbetriebe zu liefern. Aber auch an die Ausbildung von Führungskräften und Akademikern wurde gedacht und eine Hochschule gegründet. Diese sollte helfen, begabte Deutsche in Xiaoshu fortzubilden, begabte junge Menschen neu in der Kolonie anzusiedeln, sollte aber auch für ausgewählte Teile der chinesischen Bevölkerung offenstehen, die dort zu einer mit deutschen Werten erzogenen chinesischen Elite erzogen werden sollten. Weil die chinesische Regierung das Projekt unterstützte und durch Verhandlungen mit dem Deutschen Kaiserreich immer mehr Einfluss gewann, richteten sich der Unterricht und das Institut immer mehr nach chinesischen Maßstäben. So gab es einen chinesischen Co-Direktor und auch die deutschen Lehrkräfte sollten die chinesische Sprache beherrschen. Studiert werden konnte ziemlich vieles. Es konnte Jura, Medizin, Ingenieurwissenschaften, Forst- und Agrarwirtschaft studiert werden. Es klingt eher nach einer richtigen Uni. Kurz vor der Schließung der Universität im Jahr 1914 betrug die Zahl der Studenten etwa 400. Das Bildungsprojekt hatte aber nur geringe Erfolge, vor allem aus finanzieller Sicht. Denn die Gründung kostete das Deutsche Kaiserreich um die 600.000 Mark und die chinesische Regierung auch ungefähr 40.000 Mark. Ihr müsst euch die Stadt Tsingtau in dieser Musterkolonie so vorstellen, als hätte man eine deutsche Kleinstadt aus dem Jahr 1900 einfach in eine asiatische Landschaft gebeamt. Schmucke Häuser deutschen Baustils, deutsche Läden, eine Post, elektrisch beleuchtete Straßen, die natürlich Kaiser-Wilhelm-Straße und so hießen, und im Mittelpunkt, was soll es sonst sein, eine große neugotische Kirche. Und um die Vermittlung deutschen Kulturgutes zu vervollständigen, darf natürlich eines nicht fehlen. Das deutsche Bier. Natürlich nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Dafür wurde in Tsingtau extra eine Bierbrauerei gegründet, namens Germania. Interessanterweise wurde die Brauerei Germania nach dem Verlust der Kolonie weiter in Betrieb gehalten. Erst durch die Japaner, die Kolonie nach Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg bekamen, und später durch die Chinesen. Sie existiert heute sogar immer noch. Nun heißt sie aber Tsingtau Brauerei und Co. und ist eine der größten Bierexportanten der Welt, fühlt sich aber nicht mehr dem deutschen Reinheitsgebot verpflichtet. Aber wie bei jeder imperialistischen Aktion war nicht nur Handel und Machtdemonstration das Ziel. Ein weiteres Hauptziel war die Ausbeutung der Kolonialgebiete. In Kyushu vor allem der Zugriff auf die Herstellung des in Europa begehrten Seidenstoffes und die Rohstoffgewinnung aus Bergwerken. Um dieses Ziel zu erfüllen, baute das Deutsche Reich in dem Gebiet etliche Bergwerke. Dabei wurde wieder nicht sehr pflegsam mit dem Besitz der einheimischen Bevölkerung umgegangen. Und auch die Behandlung der chinesischen Arbeiter, die Bergwerke bauten und in ihnen arbeiten, war nicht gerade freundlich. Natürlich war der Aufenthalt der Deutschen in Kyushu auch nicht mit genereller Freundlichkeit und Gleichberechtigung verbunden, sondern es herrschte in dem Sicherheitsgebiet ein starker Rassismus und oftmals Ausgrenzung der einheimischen Chinesen durch die Besatzungsmacht. Bei dem Aufbau der Stadt zum Beispiel wurde die Rassentrennung der Deutschen und der Chinesen von Anfang an vollzogen, aus angeblich hygienischen Gründen. Tsingtau wurde also eben nicht nur nach modernsten Vorstellungen ausgebaut, es war von Anfang an auch eine nach rassistisch Kriterien geteilte Stadt. Außerhalb des Stadtkerns wurden altchinesische Ortschaften niedergerissen und eingeebnet. Auf dem freien Feld wurden dann neue Wohnviertel und nach sozialer Schichtung besiedelte Gebäude gebaut. Im Kern der Stadt die deutsche Bevölkerung, am Rand der Stadt ein beengtes Viertel für die umgesiedelten chinesischen Händler und Handwerker und noch weiter entfernt die armselige Siedlung für chinesische Arbeiter. Auch galten für die chinesischen Einwohner eine gewisse Chinesenordnung, die den Einheimischen Verhalten darlegte und bei Missachtung schwere Strafen zur Folge hatte. Zum Beispiel dafür war eine Ordnung, dass Chinesen nachts nicht ohne Laternen die Straße betreten durften. So verwundert es nicht, dass die Abneigung gegenüber der fremden Besatzungsmacht, denn so wurde die Beanspruchung des Kolonialgebietes ja betrachtet, unter der chinesischen Bevölkerung immer mehr wuchs. Zwar gab es auch einige Chinesen, die von dem deutschen Kolonialgebiet profitierten und mit den Deutschen zusammenarbeiteten, aber der Großteil der Bevölkerung fühlte sich als Menschen zweiter Klasse behandelt und litt unter der ihnen aufgezwungenen harten Arbeit. Dazu kamen bald auch noch religiöse Vorbehalte, denn nach Ansicht der einheimischen Bevölkerung störte der Bau der Bergwerke und der Eisenbahn die Ruhe der Götter. Und besonders übel stießen die Chinesen auch die offensiven Missionsbestrebungen der vielen Missionsgesellschaften auf, die Chinesen zum christlichen Glauben bekehren wollten. Als auch das chinesische Kaiserhaus und andere führende Persönlichkeiten des chinesischen Kaiserreiches sich langsam gegen die Überfremdung ihres Gebietes und vor allem den Einfluss des Christentums aussprachen, gründete sich eine sogenannte Boxerbewegung. Das war keine Sportvereinigung von Menschen, die gerne kämpferisch gegeneinander antraten, sondern eine chinesische Antichristenbewegung. Dementsprechend wendete sich die ersten Aktionen der Boxer gegen die Missionsbemühungen der Deutschen unter der chinesischen Bevölkerung und konkret gegen zum Christentum übergelaufene Chinesen. Langsam aber entwickelte die Bewegung insgesamt eine fremdenfeindliche Ausrichtung. Nicht nur gegen die Deutsche, sondern auch gegen die anderen Staaten, die in China Kolonialgebiete hatten. Als 1900 dann noch eine große Dürre und Hungersnot über die Region kam, an der die Bevölkerung den Kolonialmächten die Schuld gab, begann die Boxerbewegung im Norden Chinas einen gewalttätigen Aufstand mit der Parole „Unterstützt die Qing, vernichtet die Fremden“. Als die Zahl der Aufständischen immer mehr wuchs und die gewalttätigen Aktionen der Hauptstadt Peking erreicht hatten, formierten sich auf Initiative des deutschen Kaisers eine Allianz aller Kolonialmächte in China und ging gnadenlos gegen die Aufständischen vor. Dabei beschränkte man sich aber nicht nur auf die Niederschlagung des Aufstandes, sondern führte auch danach noch zahlreiche sogenannte Strafexpeditionen durch. Zahlreiche Boxer wurden hingerichtet, ganze Dörfer geplündert und niedergebrannt. Das Kaiserhaus wurde verpflichtet, hohe Kriegsentschädigungen an die Kolonialmächte zu zahlen. und ein hohes Mitglied des Kaiserhauses musste nach Deutschland reisen und sich öffentlich vor dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Verbeugen. Diese Demütigungen prägen bis heute die gewisse Abneigung der chinesischen Bevölkerung und ihrer Regierungen gegenüber dem Westen. Nach den Boxeraufständen verlor die Kolonie Hiaoshu für das Kaiserreich an Bedeutung, weil es die ganzen Erwartungen, die man mit dieser Musterkolonie verbunden hatte, nicht mehr ansatzweise erfüllte. Die Bergbauunternehmen waren ein reinster Reinfall. Das Projekt einer eigenen Seidenproduktion gescheitert und die größte Enttäuschung war der Steinkohleabbau. Denn dieser produzierte nicht nur in den ganzen Jahren so viel wie ein Fünftel eines einzelnen schlesischen Kohlewerkes, sondern produzierte außerdem nur minderwertige Kohle. Zwar waren fast alle deutsche Kolonien Zuschussprojekte, aber die Musterkolonie schoss in diesem Hinsicht den Vogel ab. Fast 16 Millionen investierte Reichsmark stehen hier nur 7,7 Millionen Einnahmen gegenüber. Man könnte sagen, die geplante Musterkolonie war sogar eher eine Mustertragödie, die nichts von dem erfüllte, was man erwartet hatte. Überlegungen, wie man mit dieser misslichen Situation umgehen sollte, also so wie mehr investieren oder das Projekt abwickeln, wurden durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges verhindert. Deutschland verlor sein einziges chinesisches Kolonialgebiet schon in den ersten Monaten des Krieges. Schon im August blockierten die alliierten Truppen den Hafen von Hiaoshu und zwangen im November mit Dauerbeschuss die Kapitulation der Deutschen. Das Gebiet der ehemaligen Musterkolonie wurde von Japan besetzt, die in Hiaoshu stationierten deutschen Soldaten wurden nach Japan in Kriegsgefangenschaft gebracht, wo sie ein sehr angenehmes Leben führten. Sie durften Fußball spielen, Brot und Bier herstellen, die Gefängnislage selbst verwalten und hatten auch sonst sehr viele Rechte. Was in Hiaoshu also nur wenig gelang, gelang hier in Japan. Man vermittelte die deutsche Kultur, denn die Japaner guckten sich vieles von den Gefangenen ab. So ist zum Beispiel der Fußball nach Japan gekommen. Die ehemalige deutsche Musterkolonie blieb bis 1922 unter japanischer Verwaltung, bis sie dann aber an China zurückgegeben wurde. Soweit mein Überblick über den deutschen Versuch, am Anfang des letzten Jahrhunderts in China eine Musterkolonie zu begründen. Jetzt soll nochmal das Thema des Kolonialismus am Beispiel des Sicherheitsgebietes in China aus historischer Sicht erläutert werden.
Hierfür habe ich drei Expertinnen Fragen zum Thema Kolonialismus gestellt. Diese Expertinnen sind Frau Dr. Eva-Marie Blattner, Frau Harriet Müller und Frau Hanna Burkhardt.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Bitte, Frau Blattner, erzählen Sie kurz etwas vielleicht über Ihren Hintergrund.
Mein Name ist Eva-Marie Blattner und ich bin schon seit einigen Jahren hier am Stadtmuseum Kuratorin und stellvertretende Leitung. Und ich bin zuständig unter anderem für den Nachlass Lotte Reiniger, aber auch für Ausstellungen und andere Querschnittsaufgaben.
Hanna und Harriet, was studiert ihr und warum und wie seid ihr zum Stadtmuseum gekommen?
Also ich studiere empirische Kulturwissenschaft und ich bin zum Stadtmuseum gekommen, indem ich hier ein Praktikum gemacht habe und da habe ich eben bei der Dauerausstellung und bei einer Sonderausstellung so mitgearbeitet und bin jetzt als Werkstudentin hier.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich studiere Geschichte im Hauptfach und im Nebenfach Medienwissenschaften und ich bin ähnlich wie Hanna auch durch ein Praktikum hier ans Stadtmuseum gekommen, habe da einen Workshop zu Kolonialismus entworfen und durfte danach dann auch als Werkstudentin hier weiterarbeiten.
Also alles drei sehr interessante Werdegänge. Dann komme ich zur ersten Frage für Frau Blattner. Wie kamen Sie, Eva-Marie Blattner, dazu, sich mit dem Thema Kolonialismus in China zu beschäftigen, dazu ein Team zusammenzustellen und Anträge bei der Bundeskulturstiftung und dem Innovationsfonds einzureichen?
Ja, das Thema Kolonialismus ist mittlerweile auch in den Museen angekommen. Außerdem bereiten wir derzeit unsere stadtgeschichtliche Dauerausstellung neu auf. Und da war es für uns als kommunales Haus natürlich selbstverständlich, dass wir uns mit dem Thema der kolonialen Verstrickungen auseinandersetzen. Zumal die erste Reaktion vieler war, Tübingen hat doch gar nichts mit dem Kolonialismus zu tun.
Aber das stimmt nicht, richtig?
Nee, und genau dieser Vorstellung wollten wir mit unserem Projekt entgegenwirken. Uns war es dabei wichtig, das Thema zunächst sehr breit aufzustellen. Und deswegen waren wir auch sehr froh, dass wir Unterstützung von ganz unterschiedlichen Expertinnen und Experten, auch von vielen Fachbereichen der Universität wie der Geschichte, Geografie, Ethnologie oder auch dem Museum der Universität erhielten. Wir fokussierten auf koloniale Orte und Biografien mit kolonialem Hintergrund. Hierbei begegneten uns Orte in Äthiopien, Kenia, Tansania und eben auch in China, wo Tübinger am Aufbau einer Musterkolonie, nämlich der Musterkolonie Tsingtau, beteiligt waren, aber auch in ganz anderen Bereichen dort beschäftigt waren.
Welche Vorgehensweise haben Sie als Historikerin gewählt, um sich dem Thema Kolonialismus anzunähern?
Dass Tübingen keine Rolle in der großen kolonialen Politik spielte, war uns natürlich von vornherein klar. Deswegen haben wir uns eben auf Orte und Biografien konzentriert, die mit dem Kolonialismus verquickt waren. Zum einen sind das das ehemalige Kolonialwarenläden oder Mannheims Tiergarten, der ehemalige Zoo, bei dem es Tiere aus dem globalen Süden zu sehen gab, dann der Botanische Garten mit seinem Palmenhaus und den nicht heimischen importierten Pflanzen oder eben die Universität, wo viel zu den Kolonialgebieten geforscht wurde, wie zum Beispiel in der Geografie, Völkerkunde und in Tübingen ganz besonders die Tropenmedizin. Außerdem beschäftigte die Universität auch nach 1919, nämlich dem Ende des deutschen Kolonialreichs, einige Bewerber mit Kolonialerfahrung, die dadurch noch einmal mehr die kolonialen Wissenschaften betrieben. Dann haben wir Biografien bearbeitet, wie die von Missionaren, Missionsgehilfen, Ärzten oder Lehrern, eben Experten, die in ehemals deutschen Kolonialgebieten tätig waren.
Und wie sind Sie dabei vorgegangen?
Dafür waren wir in den üblichen Archiven, haben aber zusätzlich viel andere private Archive aufgetan. Zusätzlich haben wir dann auch einen Aufruf in der Tübinger Bevölkerung gestartet, die ihre koloniale Familiengeschichte erzählen konnten bei uns im Museum und Quellen dazu bei uns abliefern konnten. Dadurch haben wir dann noch einmal mehr schriftliche Dokumente erhalten, wie Briefe, Urkunden und dann vor allem Fotos. Wir haben dadurch eine ganz große Bandbreite an Fotos, die wir dann für unser Projekt nutzen konnten. Die Ergebnisse, die wir dadurch erhalten haben, haben wir dann in einer interaktiven Stadtkarte integriert, die im Netz abzurufen ist. Und in einem zweiten Schritt haben wir dann zu postkolonialen Orten auf ähnliche Weise recherchiert und die Ergebnisse auch in einer zweiten Stadtkarte dann zusammengefasst. Langfristig wollen wir diese Themen dann auch in einem eigenen Raum innerhalb der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung präsentieren.
Also ein Blick auf diese interaktive Stadtkarte lohnt sich auf jeden Fall. Und man lernt auch vieles über die Vergangenheit der kleinen Universitätsstadt Tübingen. Meine dritte Frage richtet sich an Hanna Burkhardt.
Ja, hallo.
Wenn wir jetzt auf die deutsche Kolonialzeit so um 1900 herumschauen, da war Tübingen ja eine kleine verschlafene Universitätsstadt im Schwabenland. Was hatte Tübingen damals denn mit den fernen Kolonialreichen an den anderen Enden der Welt zu tun? Ich habe nämlich schon von drei Personen mit Bezug zu Tsingtau aus Tübingen gehört.
Also der erste, der mir da einfällt, der ist Hermann Hensler. Das war ein Tübinger, der in Tsingtau dann Bierbrauer war und hat da in einer Brauerei gearbeitet, die von den Kolonialisten gegründet wurde und die heute immer noch existiert. Viele kennen vielleicht das Tsingtau-Bier, weil das auch in chinesischen Restaurants verkauft wird. Und dieser Hermann Hensler, der lernte eben in der Hagtor-Brauerei in Tübingen von seinem Vater das Brauereihandwerk und arbeitete dann in der Germania-Brauerei in Tsingtau. Da wurde er dann auch Braumeister, also der dritte Mann im Betrieb. Und als dann Japan die deutsche Kolonie in China angriff, 1914, wurde er dann Kriegsgefangener. Also er beteiligte sich dann am Krieg zwischen Deutschland und Japan. Und genau danach kehrte er dann eben irgendwann noch wieder nach Tübingen zurück. Und diese Germania-Brauerei, die wurde eben gegründet, um die Kolonialisten und Kolonialistinnen mit Bier zu versorgen und gehörte zur Anglo-German Brewery in Hongkong, die eben die Ausstattung in Deutschland anfertigen ließ und dann da das Bier produzierte. Und ja, das Bier war damals auch sehr beliebt und heute gibt es die Brauerei immer noch und sie heißt Tsingtau Bier und ist die zweitgrößte Brauerei Chinas.
Und was war mit Fritz Rikert? Dieser Tübinger war ja auch in der Kolonie aktiv, richtig?
Genau, ja, den gab es auch. Der wurde in Lustenau in Tübingen geboren und der war in Qingdao Hafenbaudirektor. Der war verantwortlich für das Hafen- und Tiefbauamt, für die Hafenanlagen, für den Straßenbau und für die gesamte Wasserversorgung. Und der geriet auch in Kriegsgefangenschaft, so wie die anderen. Und heute kann man eben seine Anlage in dem Hafen in Qingdao immer noch sehen. Also dieser Hafen gehört zu den 10 größten Häfen der Welt. Und ja, bei einer Führung zu kolonialen Orten in Tübingen, die ich mal gegeben habe, da hat mir auch eine Frau mit chinesischen Wurzeln erzählt, dass Qingdao heute immer noch bekannt ist dafür, dass es so ein gutes Abwassersystem hat, das eben damals ja auch von Fritz Rikert mitgebaut wurde.
Das habe ich in meiner Recherche auch gesehen und gelesen, dass das Abwassersystem zu einem der besten Chinas gehört. Und wer ist der dritte Tübinger, den es nach China verschleppt hat? Ich habe etwas mit Fußball im Zusammenhang gehört.
Genau, also der dritte ist Hugo Kleiber. Der war ein Matrose der kaiserlichen Marine und wurde dann in Chiaozhou stationiert, wo eben Qingdao liegt. Und der wurde dann auch Kriegsgefangener als Matrose von den Japanern. Und er hatte dort als Kriegsgefangener aber relativ viele Freiheiten. Also, und es gab auch ein ausgiebiges Freizeitprogramm eigentlich. Also die bauten da Gemüse an und arbeiteten in Fabriken oder Läden und konnten auch Ausflüge machen und Sport treiben. Und da gründete er eine Fußballmannschaft. Und das erste Spiel zwischen einer deutschen und einer japanischen Mannschaft der Fußballgeschichte fand dann statt. Und als er dann nach Tübingen zurückkehrte, zog er nach Wannweil und wurde erster Vorsitzender des SV Wannweil. Und ja, dann würde ich vielleicht noch sagen, also diese Geschichten klingen ja jetzt alle recht positiv und so, aber der deutsche Kolonialismus in China ging schon auch mit einer Unterdrückung der chinesischen Bevölkerung einher. Und heute wird er aber von vielen Chinesen und Chinesinnen in nicht so negativer Erinnerung behalten wie der japanische Kolonialismus zum Beispiel, über den sie auch halt in der Schule lernen, dass das eine schlimme Zeit war. Und das könnte halt vielleicht daran liegen, dass der japanische Kolonialismus noch grausamer war und dass das eben überschattet wird, die deutsche Kolonialzeit dadurch.
Auch mal interessant zu sehen, wie schwer der japanische Kolonialismus noch auf den Gemütern der Chinesen liegt. Was ist Ihre Meinung aus der Museumsperspektive und Historikerinnensicht auf den Umgang mit Kolonialismus, zum Beispiel mit Raubkunst? Es gibt in Ihrer Sammlung bestimmt Gegenstände aus kolonialem Kontext, richtig?
Ja, tatsächlich gibt es in unserer Sammlung einige Gegenstände, die mit einem kolonialen Hintergrund haben. Das Wertvollste ist das Sapi-portugiesische Elfenbeinhorn, welches um 1500 schon geschnitzt worden ist. Dann haben wir einen Pfeifenkopf aus Kamerun oder auch ein Schildkrötenpanzer sowie 2 chinesische Fahnen. Die Objekte lagerten im Depot und besonders schwierig war es, dass wir bis gar keine Informationen über die Objekte hatten oder auch keine Hinweise, wie diese überhaupt zu uns ans Museum gekommen sind. Darüber wollten wir herausfinden und das nennt man Provenienzforschung. Zunächst recherchierten wir dazu auch in den naheliegenden Archiven. Aber hier waren wir eben auch auf Unterstützung von Expertinnen und Experten aus anderen Orten angewiesen, weil wir sind ja Historikerinnen, Kunsthistorikerinnen oder EKWlerinnen. Und deswegen, wir sind keine Fachleute und deswegen haben wir den Kontakt zu Kuratorinnen und Kuratoren ethnologischer Sammlung aufgenommen und darüber wichtige Informationen über unsere Objekte erhalten. Zusätzlich hatten wir auch Unterstützung von der ethnologischen Abteilung der Universität. Zum Beispiel hatten sich auch Studierende innerhalb eines Seminars mit einigen Gegenständen unserer Sammlung beschäftigt und dadurch haben wir Informationen über Herkunft, Herstellung und die ehemalige Funktion der Objekte erfahren. Dann der nächste Punkt, wie diese Objekte ins Museum kamen, ist eben nur teilweise belegbar. Beispielsweise für das Elfenbeinhorn konnten wir feststellen, dass es darüber im Universitätsarchiv ein Testament gibt und dies hat Auskunft gegeben, wie das Horn in unsere Sammlung kam. Bei anderen Objekten haben wir nur Spuren, die wir weiterverfolgen werden, aber bei einigen können wir nur Mutmaßungen anstellen. Auch für unsere völlig unklaren Objekte haben wir einen Aufruf in der Bevölkerung gestartet und hofften darüber auch Hinweise zur Provenienz zu erhalten, wie zum Beispiel zu den chinesischen Fahnen, aber da hatten wir leider wenig Erfolg.
Haben Sie dabei schon an Rückgaben gedacht?
Klar, sollte es im Laufe der Recherche zu Hinweisen kommen, die eine sinnvolle Restitution an die Ursprungsgesellschaft nahelegen, sind wir natürlich bereit dazu. Aber bisher haben wir noch gar keine Anhaltspunkte dafür gefunden. Wir haben das ja schon auch exerziert an Objekten, zum Beispiel mit NS-Hintergrund. Und da haben wir schon in einigen Fällen Rückgaben gemacht.
Also Sie haben es gehört, falls Sie Gegenstände haben, die einen kolonialen Hintergrund haben, lohnt es sich, mal in einem Stadtmuseum vorbeizugucken und nach dessen Relevanz und Hintergrund zu fragen. Ich habe gehört, dass Sie, Herr Riet, um Informationen zu sammeln, sogar ein Interview mit einem chinesischen Professor ergattern konnten. Wie ist das Ihnen gelungen? Denn ein Interview mit einem deutschsprachigen chinesischen Professor zu haben, ist erstaunlich.
Ja, das war alles andere als einfach, so einen Experten bzw. einen Interviewpartner zu finden. Wir haben es auf ganz vielen Ebenen probiert, kommunal, universitär, bei der Pressestelle der Hafenverwaltung in Qingdao, bei der Brauerei, bei Kollegen und Kolleginnen von anderen Museen und auch über die Partnerstädteschaft zwischen Mannheim und Qingdao. Und diese ganzen Bemühungen waren leider lange nicht von Erfolg gekrönt. Nach einem Jahr hat dann schließlich Eva-Marie Blattner über eine eher zufällige Begegnung auf einer Tagung den Kontakt zu Herrn Zhu herstellen können. Und das war echt ein richtiger Glücksfall. Denn Herr Zhu ist in Qingdao sehr gut vernetzt, er verfügt über extrem gute Deutschkenntnisse und ist auch einfach sehr engagiert. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass über Kooperationen, die über das Projekt hinausgehen, nachgedacht wird und wir weiter Zusammenarbeit mit ihm anstreben.
Sehr gut, das klingt aufregend. Was konnten Sie denn aus dem Interview des Professors herausarbeiten? Wie hat es Ihnen geholfen, die Geschichte Qingdaos zu verstehen?
Ja, generell muss man sagen, Herr Zhu hat eine viel größere Expertise, wenn es um die Geschichte von Qingdao und der deutschen Kolonialgeschichte geht. Einfach auch, weil wir uns erst seit kurzem damit beschäftigen und er forscht schon seit über 20 Jahren dazu und kennt sich halt wirklich deutlich besser aus als wir. Außerdem ist er in Qingdao groß geworden und konnte mir dann im Interview eben auch erzählen, wie die Kolonialgeschichte noch heute das Stadtbild prägt. Und habe ich auch ein Zitat mitgebracht aus dem Interview. Zitat, man sieht in Qingdao überall noch deutsche Gebäude. Darüber hinaus hat er darauf hingewiesen, dass es sich um unterschiedliche Perspektiven auf das Thema handelt. Denn für westliche Länder geht es eher um die Aufarbeitung ihrer Kolonialgeschichte. Und für ihn persönlich steckt da aber noch was ganz anderes dahinter. Und er hat einen anderen emotionalen Zugang zu den einzelnen Schicksalen und der Geschichte der deutschen Kolonialherrschaft in China. Und wir glauben eben, dass man diese Themen nicht nur aus einer Perspektive heraus aufarbeiten kann. Es braucht die Zusammenarbeit mit anderen Personen, die einen anderen Bezug zum Thema haben. Kurz gesagt, es braucht halt einen multiperspektivischen Blick. Und das hat Herr Zhu auch im Interview so betont und wir können ihm da auch wirklich nur zustimmen. Er hat es im Interview so ausgedrückt, Zitat, das ist ein Stück gemeinsame Geschichte zwischen China und Deutschland. Und wir denken, wenn man das so wahrnimmt, dann ergibt sich daraus bereits die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit. Und wir haben neben dem Kontakt nach China eben auch Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen in Tansania, Kenia und Kamerun. Und auch durch diese Zusammenarbeit können wir einen multiperspektivischen Blick für andere Objekte aus der Sammlung bieten. Und generell kann man einfach sagen, wir können viel von und miteinander lernen. Und diese Ergebnisse wollen wir eben dann auch den Museumsbesuchern und Museumsbesucherinnen zur Verfügung stellen.
Also ein multiperspektiver Blick ist das Wichtigste quasi in der Geschichte.
Ja, also es bringt einen einfach weiter, weil man ganz unterschiedliche Zugänge zu dem Thema hat und es ist ja auch ein sehr komplexes Thema und da reicht es eben nicht, dass man nur eine Perspektive aufzeigt.
Ich als Bürger hätte noch eine Frage. Was würden Sie sich von den Bürgern Tübingens eigentlich wünschen im Zusammenhang mit dem Umgang mit kolonialen Gegenständen und Themen?
Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, beispielsweise durch den Aufruf und dann durch unsere vielen und zahlreichen Angebote von Führungen und Workshops sind wir mit den Bürgerinnen und Bürgern sehr intensiv ins Gespräch gekommen. Wir wünschen uns einen reflektierten und umsichtigen Umgang mit den eigenen Gegenständen zu Hause, eine kritische Prüfung, ob der Gegenstand wirklich zu mir nach Hause gehört oder anderswo seinen richtigen Platz hat, beispielsweise im Museum. Oder man könnte natürlich auch über eine Restitution im Zweifel nachdenken. So habe auch ich zu Hause meine ganzen Gegenstände durchgeschaut und auch in meinem familiären Kontext und geprüft, woher sie kommen und wo sie eigentlich schlussendlich hingehören.
Also gehen Sie wieder mit gutem Beispiel voran.
Hoffe ich.
Also wie vorhin schon erwähnt, ein reflektierter und umsichtiger Umgang mit den eigenen Gegenständen ist wichtig. Deshalb gerne bei solch ermittelten Aufrufen mitmachen. Wie stehen Sie denn eigentlich zu einer Beleuchtung der regionalen Kolonialgeschichte für schulische Zwecke?
Ich könnte mir die Arbeit mit Schulklassen schon sehr gut vorstellen, als Beispiel der Aufarbeitung historischer Themen direkt vor Ort. Nämlich viele quasi harmlose Orte in der Stadt haben doch eine aufschlussreiche Vorgeschichte. Und dann kann man eben auch das Thema Kolonialismus nicht mehr wegschieben, sondern begreift es auch als Thema, was direkt in meiner Stadt passiert ist. Zweitens finde ich unsere Methodik ganz interessant, eben die Archivarbeit, dann die Arbeit durch einen Aufruf in der städtischen Bevölkerung und eben, dass wir auch um einen sehr breiten, multiperspektivischen Blick bemüht sind, dass wir eben auch Akteure vom Global South oder von China mit in unser Projekt einbezogen haben. Viele Klicks liegen im Übrigen auch sehr nah. Viele Klicks, die wir bereits im ersten Jahr verzeichneten, legen es auch nahe, dass Schulklassen bereits damit gearbeitet haben. Wir haben nahezu für eine Stadtkarte eine 500.000 Klicks zu verzeichnen, was uns natürlich sehr freut. Und ehrlich gesagt hat bei uns auch schon ein Lehrer angerufen und gefragt, ob er mit seinem Kurs die kolonialen Orte seiner Stadt vergleichbar aufarbeiten dürfe und genauso ins Netz stellen dürfe, was wir natürlich sofort befürwortet haben und was uns auch stolz macht.
Ich persönlich halte eine wissenschaftliche Beleuchtung des regionalen Gebietes im Hinblick auf der regionalen Geschichte für höchst relevant in der Schule. Das war alles sehr informativ. Danke für die Unterstützung. Bitte besucht unbedingt das Stadtmuseum Tübingen und denkt über Kolonialismus nach. Damit verabschieden wir uns. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao. Thank you.